Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Abenteuer Transalp. Nach langer Funkstille und einem besonders erlebnisreichen Sommer wollen wir uns einem ganz aktuellen Thema widmen. Im Alpsprogramm 2024 finden sich erstmals zwei Transalp-Touren speziell für Gravelbikes. Zu so einem neuen Produkt gibt es natürlich 1000 Fragen. Die Antworten darauf geben heute zwei Spezialisten von GoAlps. Geschäftsführer Sascha Müller und Transalp-Guide Tom Bauer. Und ich bin Tom Bierl, Fahrradjournalist und Tourenplaner von GoAlps. Und ich führe euch heute durch die Sendung. Hallo Sascha.
Hallo Tom.
Hallo Tom.
Ebenfalls hallo Tom.
Tom, super. Sascha, du bist ja seit vielen Jahren nicht nur begeisterter Mountainbiker, sondern hast viele Alpenpässe auch mit dem Rennrad bezwungen. Was ist so neu und so ganz anders bei einer Gravelbike Transalp?
Also an allererster Stelle natürlich das Fahrrad. Also die technische Entwicklung der Gravelbikes ist ja in den letzten 3 Jahren rasant vorangegangen. Da kann später der Tom natürlich da noch mehr dazu sagen. Aber bei mir ist es so, früher war man natürlich mit dem Rennradlenker in den Alpen unterwegs, auf Alpenstraßen, also viele Abgase, Stress und Verkehr. Das hat sich durchs Gravelbike verändert. Man kann auch abseits der Wege Pässe fahren und hat das Naturerlebnis. Und wir verbinden diese Fahrradwelt, Mountainbike und Rennrad quasi mit dem Gravel, mit unserer Gravelbike-Tour perfekt.
Tom, du bist ja schon seit Jahren Transalp-Guide unterwegs für Alps und auch sonst viel privat in den Bergen unterwegs. Ja. Und als eingefleischter Radfahrer hast du schon seit langem für dich das Gravelbike auch als tolle Alternative entdeckt und dementsprechend viele Erfahrungen gesammelt. Jetzt warst du als Explorer zusammen mit deinem Freund Daniel auf der neuen Level-3-Strecke an den Gardasee unterwegs. Was für ein Bike brauche ich denn auf einer Gravel-Transalp?
Na, der Sascha hat es ja gerade schon gesagt, also die technische Entwicklung bei Gravel-Bikes ist rasant. Und Gravel-Bikes sind auch noch eine ziemlich junge Gattung Bikes. Ja? Ich würde sie mal so als Symbiose zwischen Rennrad und Mountainbike bezeichnen. Ja? Und deshalb als Wichtigstes braucht man dann schon mal stabile Laufräder. Insbesondere breitere Reifen, das hast du auch eben schon gesagt, Sascha. In den Tests, es gab viele Tests dort, da hat sich so 40 mm, also 4 cm breite Reifen, haben sich sehr gut erwiesen. Ja. Dann ist natürlich noch das Übersetzungsthema wichtig, gerade in den Alpen. Ja. Wir kennen das vom Rennrad, da fährt man eigentlich zweifach. Eigentlich, da hat man genug Bandbreite. Dann gibt es vom Mountainbike jetzt wieder einfach. Da sollte man schon drauf achten und da gehen die Hersteller auch drauf ein. Da gibt es solche Kassetten, die haben als größtes Ritzel hinten die Kassette 44, es gibt auch noch größer.
Also richtige Pizza ist das.
Richtig, ja, da kann man Pizza, kann man Spiegelei drauf machen. und die werden dann auch Explorer-Kassetten genannt. Und natürlich Scheibenbremsen, aber das ist mittlerweile auch am Rennrad ja Standard. Also das hat auch das Gravelbike.
Also gibt es schon wieder neue Begriffe, wie heißt das?
Explorer-Kassette.
Explorer-Kassette, ja. Also das sind dann die besonders dicken Dinge. Und was für ein Rad fährst du denn?
Also ich fahre tatsächlich ein Orbea Terra Carbon, das ist schon mein zweites Gravelbike. Ich hatte vorher einen Aluminiumrahmen, jetzt einen Carbonrahmen. Und weil es wirklich jetzt auch ein Gravelbike ist, da gibt es viele Merkmale, also man sitzt viel aufrechter, ja, als beim Rennrad, nicht so nach vorne geneigt. Ja. Man hat auch so Mountainbike-Merkmale wie die Gabel ist flacher, ja, das heißt, ich komme einfach besser über Hindernisse hinweg. Ja. Dann sind die Bremsen leicht ausgestellt, die Griffe, also dass ich einfach besser die Bremse ziehen kann, auch wenn unter mir der Schotter Rückmeldungen gibt. Und ich fahre das tatsächlich mit einer Shimano GRX angefangen, es war eine mechanische Schaltung und habe jetzt gerade auch aufgerüstet auf eine voll elektrische Schaltung. Auch das ist am Gravelbike, auf eine SRAM Force heißt es. Auch das ist am Gravelbike mittlerweile schon Standard geworden. Ja. Ansonsten eben die breiten Reifen. Also das ist wirklich das Hauptmerkmal vom Gravelbike. Ich fahre 45 mm vorne, 40 mm hinten, vorne mehr Traktion durch die Kurven. Und damit komme ich eigentlich gut zurecht. Ich fahre gar nicht so grobe Stollen, weil unsere Transalp hat ja auch einen guten Mix aus Asphalt und Schotter. Und ich fahre so ein mittleres Profil und was eben auch gut rollt. Wie Sascha sagt, es soll Spaß machen beim Rollen.
Also ich höre schon raus, der Reifen ist für die Gravelbiker offensichtlich eine sehr, sehr wichtige Sache. Wie für die Mountainbiker auch, aber da muss man sich wirklich Gedanken machen. Du fährst also sogar vorne breiter, den breiteren Reifen hinter den schmalen Reifen.
Exakt.
Ja, interessant, dass da wieder auch die ganze Technik sich so auf Gravel ausrichtet und auf Gravel optimiert. Tom, als du jetzt von deiner Gravel Transalp zum Gardasee zurückkommst, wie hast du dich da gefühlt? Was war so anders als bei einer Mountainbike-Tour?
Ja, also es ist schon sehr anders. Im positiven Sinne, also Mountainbike Transalp ist auch toll, aber hier macht's, wenn man gravelt, die Mischung. Ich glaube, das ist auch der Erfolg des Gravel-Bikes. Ja, wir hatten jede Menge tolle Erlebnisse auf den Straßen. Wenn man mal so einen Pass fährt auf Asphalt, kennt man Tour de France, Giro, ja, toll. Auch ein super Erlebnis. Aber wir hatten auch ganz viel Spaß abseits der befestigten Straßen, also wirklich Offroad, auch Trails dabei. Ja. Und der Fokus geht so ein bisschen wieder auf schnelles Vorankommen. Ja. Man ist immer eigentlich relativ schnell unterwegs, sei es jetzt auf Asphalt oder auf dem Gravel. Und das macht unheimlich viel Spaß und man hat wirklich beide Welten in der Kombi. Ja.
Klingt so nach ein bisschen das Gefühl der grenzenlosen Freiheit.
Ja, kann ich auch noch 2 Cents dazugeben. Tatsächlich sind wir ohne Rucksack gefahren. Ja. Mhm. Das ist dann schon wieder Rennrad-Style. Ja. Da hat man also tatsächlich auch ein Trikot, wo man hinten was in die Taschen stopft. Und wir hatten sonst noch Rahmentaschen dabei. Das hat sehr gut funktioniert, da war das Tagesgepäck drin. Und ja, es ist auch schön, mal so einen freien Rücken zu haben, kein Gewicht da drauf. Das gibt einfach ein anderes Gefühl.
Ja, ist irgendwie ein toller Aspekt, habe ich jetzt noch gar nicht so dran gedacht, aber das kann ich mir auch gut vorstellen. Eine Transalp ohne Rucksack ist irgendwie noch mal ein Stück leichter und befreiender. Ja, okay, also ich muss sagen, ich bin ja schon, ja, fahre ewig schon Transalp, aber ich habe natürlich immer einen schweren Rucksack dabei.
Rucksack ist immer normal.
Ja, bisher. Also da fährt kein, okay, ohne Rucksack, Gravelbike, reizvoll, klingt reizvoll. Sascha, Alps hat ja mittlerweile über 30 Jahre Transalp-Erfahrung. Insbesondere die unterschiedlichsten Strecken zum Gardasee hast du jahrelang als Guide betreut. Du kennst also beinahe jede Strecke zwischen Garmisch und Gardasee. Inwieweit hat das bei der Tourenplanung genutzt für diese Gravelbike-Transalp?
Ja, das hat natürlich genützt, ja, und Tourenplanung ist aber auch immer mit GoAlps auch Teamarbeit, also ohne Tom und weitere Guides, die viel wertvollen Input geben, wäre das nicht möglich gewesen. Wir haben ja mittlerweile 50 Guides auch im Team, aber ich bin selbst 50, auch...
50 Guides,
ja,
sind das mittlerweile schon.
Ne? Also für aktive Guides, genau. Ich selbst bin ja wirklich oft auch zum Gardasee gefahren im unterschiedlichen Level und somit hat man da natürlich jetzt eine gute Basis gehabt, um den optimalen Mix auch aus einer etwas leichteren Tour, Einsteigertour, wie wir dann gern sagen, oder eben die Tour, die der Tom gefahren ist, im etwas anspruchsvolleren Segment zu entwickeln.
Also die Tour wurde mehr oder weniger am Schreibtisch entwickelt, so im gemeinsamen Gespräch, und dann bist du losgefahren. Hat denn alles funktioniert, Sascha?
Also sie wurde, ganz kurz, sie wurde nicht nur am Schreibtisch entwickelt, sondern wir sind ja Freund der Berge und wir sind eigentlich jede Woche unterwegs, immer zwischen Brenner und München. Und da wird natürlich privat auch viel getestet, was sofort natürlich dann auch schon im Kopf sich entwickelt zu einer möglichen Variante von einer Etappentour oder von einer Tagestour.
Ja, also da bist du einfach ausgeschwärmt am Wochenende und hast mal geguckt. Da gab es ja jetzt gerade, ich glaube, die Strecke zwischen Axams und Brenner war ja so ein bisschen knifflig. Wie fährt man da am besten mit möglichst wenig Verkehr? Da bist du, glaube ich, mehrfach rauf und runter mal gefahren und hast dir die verschiedensten Varianten angeschaut.
Genau, also das macht mir ja auch sehr viel Spaß. Und es gibt ja viele Varianten, die sehr schön sind. Ich sage immer, aber das Hauptproblem für Alps ist natürlich, ein passendes Hotel zu finden, was für unsere Kunden passt, aber eben auch was uns überhaupt nimmt. Ja, die größte Problematik einer Transalp ist, ein Hotel zu finden, welches uns für eine Nacht beherbergt. Ja, und das ist so das größte Problem. Deshalb freuen wir uns, dass wir auf viele langjährige Hotelpartner zurückgreifen können. und haben die eben mit in diese Tour eingebunden.
Okay, und da habt ihr also auch gemütliche Hotels gefunden oder ist das...
Ja, wie immer natürlich schöne Hotels mit ausreichend Frühstücksbuffet, schönen Abendessen und auch hier und da mal ein Wellness.
Ah ja, okay, Sauna und Frühstücksbuffet.
Da kann der Tom vielleicht noch was dazu sagen später.
Das hört sich verlockend an, ja. Doch, nur noch mal zurück zu den Strecken. Tom, du bist mit deinem Freund Daniel die Level 3 Tour, also die schwerere Variante, von Lenggries an den Gardasee sozusagen als Jungfernfahrt komplett in einer Woche abgefahren. Wie lief denn der Tag 1?
Also zum einen muss ich vorweg noch mal schicken zum Tag 1. Wir starten ja in Bayern, ja, also in Bad Tölz, beziehungsweise Lenggries. Wirklich im Herzen von Bayern und fahren zum Gardasee. Also das ist eine richtige Transalp. Ja. Also auch vom Start weg würde ich sagen, ganz, ganz toll, weil der erste Tag ist schon relativ lang. Es sind, glaube ich, 107 Kilometer und auch 1400 Höhenmeter. Aber die sind gut verteilt. Ja. Man rollt also wirklich immer so nur so stetig, sag ich mal, bergauf. Es kommen dann ein, zwei Stellen, die auch ein bisschen, wo steilere Rampen sind. Aber man muss wirklich sagen, das ist Bayern at its best. Also Jachenau, Walchensee, Mittenwald, runter ins Inntal. Einfach wirklich schon direkt am ersten Tag fantastische Kulisse. Ja. Sollte man nicht liegen lassen, sollte man mitnehmen.
Ja, Walchensee, die bayerische Karibik, sage ich immer. Ja. Also man muss ehrlich sagen, der See, obwohl schon was los ist rund um den See, aber er ist einfach unschlagbar. Ja. Ja, erster Tag, 1400 Höhenmeter, 105 Kilometer. Das ist ja nicht so einfach. Ja. Tat dir da schon der Hintern weh?
Nein, also ich habe einen guten eingesessenen Sattel. Das passt schon. Aber natürlich, klar, die erste Etappe ist so, wie die ganze Tour auch ist. Ne? Sie macht deutlich, es ist was für die begeisterten, ambitionierten Radfahrer. Ansonsten kann auch mal der Hintern natürlich bei den Distanzen und Höhenmetern wehtun, wenn man es nicht ein bisschen vorher trainiert hat. Und klar, wer ja am ersten Tag da schon kämpft, in der Art geht es dann schon weiter, der wird sich dann schon wirklich quälen zum Gardasee.
Also dann erstmal nicht gleich zu der schweren Level-3-Tour greifen, sondern vielleicht eher mit einer leichteren Variante anfangen.
Also wenn es die erste Transalp ist, empfehlen wir immer die leichtere Tour. Deshalb ganz wichtig, die Gravel-Transalp Riva ist unsere Einsteiger-Transalp und die Gravel-Transalp Gardasee ist die Level 3. Und 2 und 3, das klingt nicht viel, aber es ist doch ein immenser Sprung. Sowohl Kilometer auch, als auch die fahrtechnischen Aspekte, die dann auf der Tour auf die Gäste zukommen. Bei der leichten Transalp sind wir doch immer auf befestigten Wegen unterwegs, fahren hier und da auch mal einen kleineren Trail, aber im Gesamtpaket ist es befestigte Straßen, Radwege, Nebenstrecken.
Leicht ist aber trotzdem relativ, ja. Ich habe jetzt mal nachgeschaut, die leichtere Gravel Transalp Riva hat auch bei der Königsetappe 86 Kilometer und knapp 1200 Höhenmeter. Auch nicht von schlechten Eltern, oder?
Nein, eine Transalp bleibt immer eine Transalp. Also eine Alpenüberquerung bekommt man nicht geschenkt, ist nie leicht. Aber wer sich gut darauf vorbereitet, der kann das gut meistern. Und die Etappen sind über 6 Tage so konzipiert, dass man nicht um 6:30 abends ankommt, sondern am Nachmittag. Man hat noch schön Zeit, im Hotel auszurasten, Wellness zu machen und sich für den nächsten Tag natürlich auch zu erholen.
Doch zurück zu unserer schwereren Level-3-Variante. Tom, was erlebt man denn bei Tag 2?
Ja, Tag 2, da wird es natürlich richtig ernst. Warum? Weil wir bezwingen dort den Alpenhauptkamm. Ja. Und ich muss sagen, die Strecke, und da ist ja auch lang dran getüftelt worden, ist enorm abwechslungsreich. Ja. Wir starten ja noch im Inntal, leicht oberhalb bei Axams, Nordkette im Rücken. Das ist schon wirklich toll. Ja. Also gleich morgens der Start. Und dann fahren wir eben nicht da die großen Straßen, sondern auf kleinsten Asphaltstraßen, Schotterwegen, arbeiten bei uns Richtung Brenner hoch. Ja. Sind kurze, steile Rampen dabei. Wir sehen die Trambahn, die da von Innsbruck ins Stubai fährt. Das ist auch spannend. Und ja, brauchen wir schon eine gute Übersetzung. Haben super Blicke Richtung Stubaier Gletscher. Ja. Mittags gibt es dann schon den ersten Kaiserschmarrn. Und naja, am Brennerpass kommt dann Bella Italia-Feeling auf, Espresso, und dann geht es im Prinzip auch nur noch runter, fast nur noch runter, mit ein paar Gegenanstiegen bis nach Sterzing.
Hört sich spannend an. Also der Alpenhauptkamm ist dann damit eigentlich schon am zweiten Tag geschafft. Gibt es dann noch eine Steigerung?
Also wie jede Transalp ist sie vorüber, wenn man am Gardasee ist. Die Transalp geht da jetzt eigentlich richtig los. Ja? Wir haben noch so viele legendäre Pässe, die wir fahren, und die erarbeiten wir uns eben auch teilweise auf Schotter und dann kombiniert mit Asphalt, so wie es beim Gravel auch sein soll. Also ich nehme mal ein paar, kommt Jaufenpass, gleich hinter Sterzing, dann weiter südlich der Mendelpass, und dann fahren wir noch ins Val di Nonno und in die Brenta Dolomiten. Ja? Also kommt noch einiges.
Also dann dritte Etappe ab Sterzing, ging es ja erstmal ins Gelände.
Genau, das ist exakt der Reiz. Ja? Also nicht die Jaufenpassstraße hoch, wie das vielleicht man mit dem Rennrad machen würde, ja? sondern hinter Radschink sind wir dann, das sind eigentlich alles, ja schon, man kann so sagen, auch Trails, auf die wir fahren, immer wieder kurze Trailstücke dabei. Und dann kommt ein Aufstieg zum Rinnersattel. Der ist relativ steil, ja, schon so 20% dabei. Aber das ist so eine gut verdichtete Piste. Ich glaube, im Winter auch eine Rodelbahn. Also kann man schon wirklich ordentlich fahren. Rutscht man jetzt nicht so weg. Und an der Rinneralm kann man schön noch einkehren. Aussichtsturm, Wahnsinnsblicke auch wieder. Und wir fahren dann die letzten Kehren zum Jaufenpass, fahren wir dann auf der Straße. Und wie sich das gehört, Jaufenpass, Schild, darunter machen wir natürlich ein Foto. Ja. Also
alles. Okay, Passfoto am Jaufenpass. 20%, da ist also der Pizzabäcker, Pizzafahrer dann klar ein bisschen im Vorteil, oder?
Ja, Kette links, würde ich sagen. Also da kann man schon mal hochschalten, ja, auf ein großes Ritzel hinten. Aber es sind immer wieder, kurze Stücke, und also wir arbeiten.
Also es ist zu schaffen dann auch, ohne Riesenpizza.
Ich sag dir, mit einer guten alpenfähigen Übersetzung, nicht zu klein, also wer nur auf der Straße vorher gefahren ist, sollte es auch mal in den Bergen sein Rad ausprobieren vorher an der Steigung.
Ja, super. Sascha, gerade Sterzing ist ja so ein Stichwort für dich. Ja. Das ist ja so ein bisschen deine zweite Heimat. Jedes freie Wochenende bist du da dort und bist da auf irgendeinem anderen Gipfel, wenn man auf deinen Social-Media-Accounts blickt. Was macht denn für dich den Reiz gerade dieser Gegend aus, die doch viele so gar nicht so kennen?
Ja, also ich mache Sport nicht nur im Sommer. Also das Wort Radschings viel gerade, das ist natürlich für mich das Skitourenparadies im Winter. Aber was viele auch vielleicht gar nicht wissen, in Sterzing gibt es ja 5 Seitentäler, und die machen für mich den Reiz aus. Somit ist es natürlich auch die Vielfalt des Radfahrens im Sommer. Das heißt, ich entscheide früh, nehme ich das Rennrad und fahre eben den Jaufenpass, oder nehme ich das Mountainbike und fahre am Brenner Trails. Ja, und das bietet Sterzing, die Gegend, die ist einfach grandios. Und aus dem Grund fahren wir auch die Gravelbike Transalp Gardasee über Sterzing, über Jaufenpass, weil wir da über viele Jahre dort alle Wege schon gescoutet haben und die jetzt perfekt kombinieren für eine Gravelbike-Tour. Also man bewegt sich einfach im hochalpinen Bereich, und es ist da halt ein Hauptkamm.
Also da hat der Local quasi alle seine Geheimpfade mit eingearbeitet in diese Etappe. Ja. Ziel des dritten Tages ist ja Meran. Wachsen da mitten in den Alpen wirklich Palmen, Tom?
Ja, tatsächlich. Also ich habe auch ein Foto von mir, wo ich noch ein ganz kleiner Bub war. Da stehe ich vor so riesigen Pflanzungen von Blumen, das ist ja auch ein Blumenmeer, Meran, und dahinter sind dann große Palmen. Ja. Es ist halt das Mikroklima des Finchgaus dort, also was sich noch auswirkt. Meran liegt auf 300 und ist eigentlich immer ein Garant für tolles Wetter, viele, viele Sonnenstunden, Wärme, und aus meiner Sicht auch, ja, in Südtirol ein Ort, ein Top-Ort, um anzukommen von der Transalp und auch wieder zu starten. Also da sollte man unbedingt mal gewesen sein.
Gibt natürlich auch ein lecker Eis in Meran und vor allem ein Hotel mit Pool zur Abkühlung.
Hotel wie Pool. Es wird ja immer verlockender. Wie ging es dann bei Tag 4 weiter nach Maran?
Ja, ich habe mal was ganz Besonderes eingebaut, weil es geht ja rüber nach Bozen, nicht? Das könnte man jetzt auch unten im Tal machen, aber wir machen es natürlich viel spannender und viel graveliger. Und zwar fahren wir rauf nach Hafling. Das geht dann zunächst steil durch ein paar steile Rampen, durch Obstplantagen. Wir kommen dann auf die Straße. Das ist auf der linken Talseite, wenn wir nach Süden gucken. Und kommen dann auf eine Hochebene. Ja. Die Auffahrt über die Straße braucht schon ein bisschen Geduld. Oben auf der Hochebene haben wir aber wieder fantastische Blicke in die Dolomiten beispielsweise rein, auch nach Süden in die Brenta schon. Und da oben gibt es fantastische Almen und vor allen Dingen fantastische Wirte, die ein unheimlich leckeres Südtiroler Essen machen, wo wir dann auch einkehren werden zum Cappuccino und auch mittags oben essen. Und als Lohn für die Auffahrt gibt es dann eine rasante Abfahrt in die Landeshauptstadt, also nach Bozen, in die Landeshauptstadt von Südtirol. Eine ganz, ganz tolle Straße, super gescoutet, ich glaube, es ist von dir, Tom. Also wirklich eine tolle Nebenstraße, die auch wenig befahren ist. Und es hat sehr viel Spaß gemacht, darunter zu sausen.
Ja, schön, freut mich, dass der Abschnitt Spaß gemacht hat. Ja. Weil es ist ja fast wie im Flugzeug, saust man da runter, ja, und es ist echt so ein Abfahrtsrausch. Ja, schön. Von Bozen ging es dann raus aus der Stadt auf dem tollen Bahnradweg hoch nach Kaltern und weiter zum Mendelpass. Ja. Wie hast du den legendären Aufstieg für dich so erlebt? Wie kann man sich den vorstellen, den Mendelpass?
Ja, am Anfang ist es so, wir fahren über den Radweg raus und dann denkst du noch so, ja, das ist eher, wird es heute ein leichter Tag. Und dann braucht es zum Mendelpass selber, das sind allerdings nicht zu viele Höhenmeter, ein bisschen Geduld. Ja? Die braucht es schon, das ist ein klassischer Teerpass. Zwischendurch hat man aber wieder, wir sind jetzt auf der rechten Talseite, in die Dolomiten nach links, Blicke Schwarz- und Weißhorn haben wir da gesehen, das war also wirklich fantastisch. Und oben dann am Mendelpass selber ist so viel geboten. Da ist viel Tourismus, kann man nett Cappuccino trinken. Es braucht schon ein bisschen Power darauf.
Ja. Gerade der letzte Abschnitt beim Pass ist ja irgendwie spektakulär. Da hängt man ja direkt da an der Felswand, mehr oder weniger. Und das heißt, die Straße ist so richtig so in den Felsen reingeschlagen. Und
ganz genau,
dann
das ist
sieht
da.
Man schon dieses gesamte Dolomitenpanorama. Also, ich meine, das ist. Und als Autofahrer hat man ja gar keine Zeit, da irgendwo links und rechts zu schauen, weil es so eng ist. Ja. Aber als Radfahrer finde ich das immer total toll, weil die Autos müssen so langsam fahren, dass du eigentlich als Radfahrer schon schneller bist als die fast. Ja. Weil die immer irgendwie hängen bleiben und da hat man wirklich Zeit zu gucken. Und dann sieht man plötzlich, wow, also so viele Berge wie oben am Mendelpass. Und vor allem an dieser steilen Wand auch. Begeistert mich auch immer wieder. Also, und dann, was beim Mendelpass mir ja auch noch Spaß macht, ist, da ist ja der Tag noch nicht vorbei und da kommen wir in ein ganz spezielles Tal, ja, das Nonntal.
Ja, das Nonntal ist tatsächlich auch ein krasser Gegensatz zu der quirligen, eher, sage ich mal, touristischen Welt in Bozen. Ja, das ist halt auch eine große Stadt. Ich finde immer, weil die Non strahlt so aus, dass das eigentlich noch gar nicht touristisch ist. Und es liegt ja quasi vis-à-vis, ja. Also es ist direkt ums Eck. Ja. Also sehr authentisch finde ich das. Und es gibt jetzt einen tollen Radweg, den sie gebaut haben. Der fängt direkt oben am Mendelpass an. Fährt man so links weg und dann zack geht es in den Radweg rein. Und dann rollt man da wirklich ganz toll runter durch Dörfer. Und wir wollen ja Richtung Tueno, Klees, Tueno zu den Seen. Wird dann sehr abwechslungsreich auch wieder, mal ein paar Schotterpassagen, mal ein bisschen steiler, mal ein bisschen wieder rauf. Also ein sehr abwechslungsreicher Tag und eine komplett andere Kulisse. Ja. Das ist das Tolle daran.
Ja, man kann ja auch sagen, Mendelpass ist klassisch Sprachengrenze. Man kann sagen, herzlich willkommen, Bella Italia. Und das merkt man halt auch dann sofort. Also es wird typisch italienisch, kleine Dörfer, viele Weinreben, immer schön warm. Also das ist ein ganz besonderer Fleckchen.
Ja. Also Nonntal auch, weil dieses Jahr war ich mit dem Mountainbike da mehrfach dort unterwegs. Darum habe ich da vielleicht sogar noch einen Tipp für dich, Tom. Also ich habe da gerade einen Mendelpass, wenn man den oberen Abschnitt vom Radweg streicht und ein bisschen davon weggeht, da habe ich einen Weg entdeckt auf so einem alten, ja, auf so einem alten Wahlweg eigentlich, der da gebaut wurde. Und die haben ja so diesen Charakter, dass sie eigentlich auf einer Höhenlinie laufen. Ja. Das könnte mit dem Gravelbike auch richtig Spaß machen und auch eine Alternative vielleicht zu dem oberen Abschnitt sein. Müssen wir nochmal ausprobieren. Ja. Müssen wir nochmal ausprobieren. Ja. Der Übernachtungsort Trueno, den kennst du, Sascha, ja auch sehr, sehr gut. Ja. Du warst ja mit der Klassik da viel unterwegs. Der ist auch sehr italienisch, glaube ich, der Ort. Gell?
Ich glaube, Trueno hat sich die letzten 15 Jahre auch nicht verändert. Es gibt, also unser Albergo ist direkt am Kirchplatz. Das ist natürlich super mit einer perfekten Eisdiele. Die gab es wahrscheinlich auch noch beim Scouten als Nachtisch, oder? Als Ankunfts?
Unbedingt jeden Tag, ja, jeden wenn Tag. Wir einen gefunden haben.
Ja, also das Trueno ist auch ein sehr schöner Ort zum Übernachten.
Aber für den nächsten Morgen hat sich die Alpstourenplanung ja etwas ganz Besonderes ausgedacht. Ja. Es geht ins Land der Bären und in einen ganz speziellen Tunnel, Tom.
Ganz genau. Also das kann man ganz klar sagen, auch der letzte Tag ist ein absolutes Highlight. Nicht, dass wir jetzt ausrollen zum Gardasee, sondern es geht Schlag auf Schlag los. Hat man sehr wahrscheinlich kaum bei einer anderen Transalp. Wir fahren tatsächlich in so eine tiefe Schlucht rein. Das ist das Val di Tove. Und ja, da stehen tatsächlich auch Warnschilder vor den Bären. Wir haben jetzt keinen gesehen. Aber wir haben ja auch in den Medien gehört, dass es sie in Italien durchaus gibt. Und das eigentliche Highlight, was dann kommt, wenn man da in die Schlucht reingefahren ist, wo man eigentlich denkt, da geht es ja gar nicht weiter, dann steht man nämlich plötzlich vor einem Tunneleingang. Ja, und das ist die sogenannte Galleria de Terres.
Und was erwartet den Gravelbiker dort in der Galleria de Terres?
Ja, das ist eine alte Wasserröhre. Also früher wurde da Wasser durchtransportiert, aber jetzt werden Biker da durchtransportiert. Also sprich, das ist also wirklich eine schnurgerade Röhre, die ist 3 Kilometer lang. Ja, und man kann tatsächlich, wenn man so am Anfang guckt, kann man glaube ich auch schon das Licht am Ende des Tunnels sehen. Und es verschluckt einen dann geradezu da rein und ist wirklich ein Riesenerlebnis, da durchzurollen. Ja.
Ganz, ganz speziell, ganz speziell. Ja. Aber das ist ja, die Terrasse ist ja eigentlich nur ein erstes Highlight auf dieser langen, erlebnisreichen Schlussetappe.
Korrekt, man wird dann hinten ausgespuckt. Also wir hatten auch Licht da drin, also wir haben Licht dabei gehabt, es war schon ganz sinnvoll. Auch so die Temperaturen, ja, also da drin war es dann doch so 10 Grad so, also schon ein bisschen kühler. Und dann wird man mit beschlagener Brille wird man hinten rausgespuckt und dann empfängt einen die Wärme wieder und dann geht es gleich am Hang entlang Richtung Süden und das ist der Brenta Bike Trail. Ja. Das ist sowas, wo ich sagen würde, ja, der kostet schon ein bisschen Körner, so ist ja typisch, Hangtrails neigen dazu, so kopiert zu sein, mal auf und ab. Ja. Auch ein bisschen Fahrtechnik, das würde mir auch mit dem Mountainbike Spaß machen, aber definitiv auch im Gravel-Bereich. Ja. Und wir fahren dann zum Molvenosee, der ja auch mittlerweile sehr bekannt ist vom Mountainbiken. Wir haben da viel gemacht, haben da eine ganz tolle Mittagspause. Und ja, und dann geht es noch eine ganze Ecke weiter, weil wir müssen noch rüber zum Toblinosee. Auch da gibt es nochmal einen Anstieg vorher und auch nochmal eine durchaus steile Abfahrt über Beton und so weiter. Bevor wir also dann uns.
Nochmal ganz schön anspruchsvoll am Schluss.
Oder? Es sind einige Elemente drin. Also es ist schon, es ist wirklich trailig, ja, auf diesem, auf dem Brenta Bike Trail, wie der Name sagt. Aber schon fahrbar und kostet halt vor allen Dingen nochmal ein bisschen Geduld und Körner, aber wir sind ja gut eingefahren bis dahin. Und für mich auch definitiv eins der Highlights der Tour, ja.
Also Highlight bis zum Lago.
Bis zum Lago, ja.
Und da wird richtig abgefeiert.
Ab Lago wird total abgefeiert. Mit Prosecco und allem, was dazugehört. Wir haben ja dann abends auch noch ein tolles Dinner, wo wir alle zusammenkommen und dann nochmal die ganze Woche Revue passieren lassen.
Also aber dann ist, ja gut, Lago ist einfach das klassische Ziel und ist eigentlich auch als Ziel erstmal nicht zu toppen, ja. muss man ganz klar sehen. Freut mich schon, wenn die erste Gruppe sich da auf den Weg macht.
Genau, zum ganz Schluss, wichtig, ja? Dich zu unterbrechen, ganz wichtig ist natürlich die Taufe im See. Nicht? Also,
ah ja,
gut. Ja, also da animiere ich immer jeden, auch noch ins Wasser zu springen. Ja? Das Fahrrad kann er, braucht er nicht mitzunehmen. Das würde vielleicht leiden, aber die Taufe im See ist...
Also jeder muss ins See.
Das gehört bei jedem guten Transalper, nur der muss getauft werden.
Okay, super. Jawohl. Ja, ich bin auch schon reingesprungen. Ja, das ist wirklich, gehört dazu. Zum Schluss, gibt es noch irgendwelche Tipps, die ihr noch loswerden wollt hinsichtlich Gravel, Transalp?
Also die Touren sich anschauen. Der Sascha hat es ja eben auch schon gesagt. Nicht? Also wir haben jetzt hier eine Level 3 Tour. Ich glaube, wir haben so zwischen 8.000 und 9.000 Höhenmeter roundabout. Wenn man das eben auf 6 Tage verteilt, das sind so 1.500 am Tag, Pi mal Daumen. Oder das würde ich jedem raten, es auch mitzubringen. Auch mal vorher zu testen einfach. Ja, also auch mal einen Tag zu fahren in dem Umfang, wenn möglich. Einfach ein bisschen trainieren. Und ich sage immer, meinen Gruppen am Berg braucht es auch ein bisschen Geduld und Demut. Der Berg ist morgen auch noch da. Wir sind dann schon wieder weg. Ja? Meistens geht alles mit ein bisschen Geduld. Und wir wollen das ja genießen. Noch ein Cappuccino-Stopp dazwischen. Und zack, sind die letzten Höhenmeter auch schon weg.
Mhm. Ruhig angehen.
Genau. Und für uns ist vielleicht wichtig noch, die Level-3-Tour ist, wie schon mehrfach gesagt, ja schon eine sportliche Herausforderung. Das heißt, für jeden, der das Gravel-Transalp-Thema so als erstes sieht, schaut euch bitte nochmal erst die Riva-Tour an als Einsteiger-Tour. Ihr könnt auch immer im Büro anrufen. Also wir kennen alle Strecken, wir kennen jeden Meter aus der Praxis. Also wir sind alle selbst abgefahren. Wir können euch ideal beraten, wenn Fragen sind, auch wie so ein Tag dann abläuft. Deshalb, also mein Tipp ist immer, die nochmal genau nachzufragen. Wir haben auf der Impressionsseite haben wir Videos mit drin, haben wir ausführliche Tagesabläufe auch und für jeden Tag auch nochmal das Höhenprofil. Und wir empfehlen immer dann mit der leichteren Tour zu beginnen, weil die hat auch wirklich genügend Highlights mit dabei. Und die Tour, die wir jetzt gerade besprochen haben, das ist vielleicht auch für den Mountainbiker, der sich jetzt zusätzlich noch ein Gravelrad gekauft hat und mit uns auch schon unterwegs war, der weiß, welche Anforderungen wir an dieses Level stellen. Ja? Das ist ganz wichtig. Nicht? Also für uns wäre das Schlimmste, wenn jemand überfordert wäre bei einer Tour und keinen Spaß hat. Deshalb, also man muss nicht mit der Gardasee einsteigen, sondern kann auch sich im leichteren Segment erstmal probieren.
Okay, also anrufen, fragen, beraten lassen.
Auf jeden Fall.
Ja. Dann sind wir eigentlich durch, würde ich sagen. Vielen Dank für das nette Gespräch. Und jetzt sind wir natürlich gespannt, was die ersten Gäste zu der neuen Gravelstrecke sagen werden. Wir werden sehen. Gell,
Sascha? Wir sind gespannt.
Ja, okay. Sehr gespannt.
Ja, vielen Dank nochmal. Gell? Also.
Ja, gerne.
Ja, das war's mit dieser Episode unseres Podcasts Abenteuer Transalp. Wenn ihr noch mehr zum Thema Alpenüberquerung mit dem Fahrrad erfahren wollt, dann bleibt dran und drückt den Abo-Button. Informiert euch auf Facebook oder unserer Webseite go-alps.de. Wir haben noch eine ganze Liste mit spannenden Themen vorbereitet, geben euch Entscheidungshilfen zur Routenwahl und haben viele nützliche Tipps parat. Bis zum nächsten Mal und Happy Trails!